Was man aber sagen kann, wenn tatsächlich eben ein relativ hohes Stresslevel über einen relativ langen Zeitraum besteht, ist das grundlegend erstmal ungesund. Das kann man so sagen. Und das wird man auch früher oder später eben merken. Manche merken das vielleicht eher psychisch, dass sie eben schlechter gelaunt sind, gereizter sind. Andere merken das vielleicht eher psychosomatisch, also eher durch Bauchschmerzen, durch Kopfschmerzen, durch Gelenkschmerzen etc. Und ich glaube, da ist es einfach wichtig, dass man nicht darauf wartet, bis irgendwann der Punkt kommt, wo es einfach nicht mehr geht. Und das haben leider viele Menschen, die dann tatsächlich so einen einschneidenden Punkt haben, dass sie zum Beispiel dann eine Depression entwickeln, eine Angststörung entwickeln oder aber auch somatische bzw. körperliche Erkrankungen entwickeln. Und da kann man ganz klar sagen, da war das Stresslevel zu hoch.
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
Tag und herzlich willkommen zu Kopfsalat. Mein Name ist Sven Häusler und wir beginnen heute mit einem neuen Themenblock, nämlich Stress. Kaum jemand hat eine positive Assoziation mit diesem Begriff, glaube ich. Und hier mal zur Einordnung, was das Bundesministerium für Gesundheit zu Stress sagt. In einer deutschlandweiten Studie aus dem Jahr 2016 fühlten sich 6 von 10 Menschen ab und zu gestresst. Etwa ein Viertel der Befragten fühlte sich sogar häufig gestresst. Am häufigsten trat Stress im mittleren Lebensalter zwischen 30 und 39 Jahren auf. 82% der Personen dieser Altersgruppe waren laut der Studie regelmäßig gestresst. Recht hohe Stresspegel erreichten aber auch Personen zwischen 18 und 29 Jahren sowie Personen zwischen 40 und 59, also so langsam alle. Allerdings, ab einem Alter von 60 Jahren nahm der Stress deutlich ab. Das lässt doch ein bisschen hoffen. Der Hauptauslöser für Stress war laut Studie der Job bzw. die Ausbildung, gefolgt von hohen Ansprüchen an sich selbst. Auch zu viele Termine und Verpflichtungen sowie die Teilnahme am Straßenverkehr und eine ständige Erreichbarkeit waren häufige Stressauslöser. Meist hat Stress aber nicht nur eine Ursache, sondern wird von mehreren Faktoren ausgelöst. So viel dazu. Ich lade euch in den kommenden 2 Folgen dazu ein, mal einen differenzierteren Blick auf das Thema zu werfen. Und das mache ich wie immer auch heute nicht alleine. Er ist 1996 geboren und lebt in Münster. Er hat an der Uni Osnabrück Psychologie studiert, Schwerpunkt klinische Psychologie und Psychotherapie. Seit Oktober 2024 promoviert er auch in diesem Bereich. Er ist demnach Psychologe und Forscher und Speaker mit den Schwerpunkten Stress, Resilienz und gesellschaftliche Einflussfaktoren auf mentale Gesundheit. Außerdem ist er Psychotherapeut in Ausbildung. Auf Instagram ist er als Psychologe Luca bekannt für seine Analysen zur Bedeutung sozialer Ungleichheit und Leistungsdruck in Bezug auf psychisches Wohlbefinden. Und damit herzlich willkommen, Luca Leander Wolz.
Ja, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die umfängliche Vorstellung. Freut mich, jetzt zu sein.
Ja, danke schön, dass du dir die Zeit nimmst. Luca oder Luca Leander, wie ist es dir lieber?
Luca reicht völlig.
Ja, okay. Wir starten immer gerne mit einem Highlight der Woche. Jeder Gast bringt uns hier so eine kleine Anekdote mit, was so hängen geblieben ist. Ein kleines Ereignis. Hast du uns was mitgebracht?
Mhm. Tatsächlich schon. Und es geht auch so ein bisschen in die Anti-Stress-Richtung, wo wir schon beim Thema sind. Und zwar hatte ich glaube, es war tatsächlich sogar gestern einen relativ stressigen Tag und kam dann nach der Arbeit erstmal ja in die Natur, weil ich das sehr gerne mache, wenn ich irgendwie gestresst bin, dass ich dann sozusagen erstmal raus muss, mich bewegen muss, irgendwie Natur spüren muss. Und war dann da und habe dann auf einmal zufälligerweise, und ich bin eigentlich immer in der Gegend irgendwie unterwegs, so eine Art ja Mini-Zoo irgendwie entdeckt. Also da waren irgendwie auf einmal ganz viele Tiere, also unter anderem irgendwie Esel, Ziegen und so besondere Vögel, so in Richtung Faun. Und die haben da alle nebeneinander irgendwie so ein bisschen koexistiert und ja, irgendwie sehr entspannt ihre Zeit verbracht. Und das hat mich in dem Moment total runtergebracht und total entspannt. Und das, ja, hat sich doch nachhaltig immer eingeprägt, weil insbesondere so diese Ruhe, die diese Tiere irgendwie ausgestrahlt haben, dieses, ja, ich lebe jetzt hier irgendwie einen Tag hinein, das hatte ich an dem Tag irgendwie so gar nicht. Es war irgendwie genau das Gegenteil. Insofern war das irgendwie total erdend, so das zu erfahren, das zu sehen.
Ja, sehr schön. Ja, kann ich sehr, sehr bestätigen. Natur, und dazu würde ich jetzt mal so die Tierwelt auch zählen, ist immer wieder total beeindruckend, ne? Wie schnell die einen runterholen kann und erden kann.
Sehr total. Ich finde es auch bemerkenswert. Also ja, irgendwie zu sehen, so, dass es ja auch nicht nur irgendwie unsere Alltagswelt gibt, sondern es gibt da draußen dann doch ein bisschen mehr und irgendwie hängt doch alles so miteinander zusammen und die Natur ist irgendwie auch erstmal relativ egal, ob wir jetzt gestresst sind oder nicht. Die nimmt uns irgendwie so auf, wie wir gerade sind, und zeigt uns irgendwie, wie auch die Welt sonst aussehen kann, mal abgesehen von irgendwelchen To-Do-Listen etc. Und ich finde das total beruhigend.
Ja, geht mir auch immer so. Und ich denke dann, im Wald denke ich immer, in der Natur bin ich so egal. Und das klingt ganz gut. Das relativiert alles.
Ja, total. Diese Ich-Bezogenheit fällt mal kurz weg. Und das ist total heilsam irgendwie.
Ja, finde ich auch. Sehr schön. Mein Highlight ist anders geartet. Ich hatte ein Gespräch mit einer mir bis dahin fast unbekannten Person, also eben kein Freund, sondern im besten Fall eine Bekanntschaft. Ein Wort, was irgendwie auch nicht mehr so oft verwendet wird, glaube ich. Ein Bekannter. So, also keine intensive Freundschaft oder irgendwas. Und diese Person hat mir so unerwartet so viel Interesse entgegengebracht und so viel nachgefragt. Und das hat ehrlich gesagt wirklich sehr gut getan, weil ich es in den letzten Monaten eher andersrum erlebt habe und immer eher Gespräche hatte. Und ich rede jetzt nicht von Interviews, wo das ganz normal ist, dass ich die Fragen stelle, sondern halt so Begegnungen, wo ich das Gefühl hatte, wenn ich jetzt nicht mehr mein Interesse bekunde, wenn ich nicht mehr nachfrage, dann verstummt auch das Gespräch und es kommt nichts zurück. So, und das war gestern so ganz, ganz anders. Dann habe ich gemerkt, oh, das ist schon irgendwie auch mal toll, nicht nur mit Menschen, die senden, zu tun zu haben, sondern auch mit jemandem, der bereit ist zu empfangen. Und ich glaube, was man mit Sicherheit sagen kann, ist, zuhören ist auch ein wichtiger Bestandteil eines Gespräches. Nicht nur von sich preisgeben, sondern auch einladen und dem anderen, dem Gegenüber zuzuhören. Und das hat mir gut gefallen, das hat mir gut getan.
Ja, richtig schöne Erfahrung. Kann ich genauso teilen. Also ich finde insbesondere Gespräche, wo einfach auch so ein Geben und Nehmen irgendwie stattfindet und Gegenfragen kommen und auch aktiv zugehört wird und dann eben auch aktiv Nachfragen gestellt werden, das Ganze irgendwie auf einer empathischen Ebene so bereichern, so Energie bringen gegenüber Gesprächen, die irgendwie sehr einseitig sind. Also kann ich nur beipflichten.
Ja, absolut. Genau, kann man so ein bisschen seine Sinne wieder verschärfen, weil natürlich ist, keine Ahnung, vielleicht auch Menschen, die sich den ganzen Tag durchs Berufsleben bewegen oder so und halt irgendwie vielleicht so eher sich selber präsentieren müssen. Vielleicht kommt man dann in so einen Modus rein oder so. Aber Austausch basiert darauf, dass es ein Wechselspiel ist. Total.
Absolut. Ja.
Luca, wo stehst denn du gerade bei deiner Ausbildung?
Mhm. Gute Frage. Also man macht ja, um vielleicht alle einmal abzuholen, unterschiedliche Teile innerhalb der Ausbildung, also innerhalb der Ausbildung zum Psychotherapeuten. Und der erste Teil ist die sogenannte praktische Tätigkeit 1 und die umfasst ein Jahr in der Psychiatrie. Und da bin ich gerade und ich bin tatsächlich jetzt fast dann am Ende. Ich habe jetzt noch circa 1,5 Monate, in der ich regelmäßig in die Psychiatrie musste, arbeiten muss. Und im Anschluss habe ich das abgehakt. Und dann kommt theoretisch der zweite Teil, die praktische Tätigkeit 2, wo man im ambulanten Teil bei der psychiatrischen, psychotherapeutischen Versorgung sozusagen mithilft, beziehungsweise da arbeitet. Das lagert sich bei mir ein bisschen um, da will ich jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber das sind so die nächsten Schritte, die mich dann in den nächsten Monaten erwarten.
Okay, was für eine Zeit hast du denn noch vor dir? Was für ein Zeitraum bis zum voraussichtlichen Abschluss der Ausbildung?
Also nach der Regelzeit bräuchte ich jetzt theoretisch noch grob 2 Jahre. So ist die Ausbildung ungefähr veranschlagt, also auf 3 Jahre, aber auch nur dann, wenn man das in Vollzeit macht. Das ist aber äußerst unrealistisch, weil die Ausbildung, das werden vielleicht auch viele wissen, nicht besonders gut vergütet ist. Die ist sogar im Gegenteil relativ teuer. Dementsprechend können die wenigsten, die in Vollzeit machen, sondern müssen nebenbei arbeiten, wie ich unter anderem auch eben durch meine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter in dem Rahmen, wo ich auch promoviere. Darüber finanziere ich mir meine Ausbildung und das bedeutet aber auch, dass meine Ausbildung länger dauern wird und dementsprechend ist es so ein bisschen schwierig zu sagen, aber ich schätze mal mindestens jetzt noch 3 Jahre, wenn nicht sogar noch ein bisschen länger.
Ja, ja. Und auf so einer Skala von 1 bis 10, was würdest du sagen, wie stressig ist die Ausbildung?
Also ich habe davor tatsächlich gedacht, es wird eine 11. Ich habe mir da wirklich Sorgen gemacht, weil ich wirklich viele schlimme Stories gehört habe, wie überfordernd das sein kann. Gar nicht mal aufgrund von stressigen Arbeitszeiten oder Ähnlichem, sondern einfach aufgrund dieser tagtäglichen Überforderung, eben Menschen zu helfen, die gerade in akuter Not sind und einfach mit diesem Leid vielleicht nicht ausreichend zurechtzukommen und adäquat eben Hilfe zu leisten. Und ich muss sagen, dass ich tatsächlich da doch relativ positiv überrascht bin, dass mich die Ausbildung bisher weitaus weniger stresst, als ich dachte. Das mag unter anderem auch an den Arbeitsbedingungen liegen, unter denen ich aktuell arbeite, die ich eigentlich als okay oder angenehm sogar empfinde. Also mein Alltag ist nicht zu stressig, sondern der ist angenehm, würde ich sagen. Und tatsächlich auch so dieses Selbstwirksamkeitserleben, dass ich tatsächlich das Gefühl habe, irgendwie auch Menschen zu helfen, war am Anfang vielleicht ein bisschen weniger da. Mittlerweile kommt es zunehmend so ein bisschen, dass ich doch manchmal den Eindruck habe, das hat jetzt so ein bisschen geholfen. Und das ist ein total schönes Gefühl und das hilft natürlich auch total dabei, dass der Stress einfach gar nicht so sehr spürbar ist. Und dementsprechend würde ich jetzt aktuell sagen, ist es vielleicht so eine 5, also so ein Mittelmaß irgendwie.
Okay. Wird euch denn da eigentlich auch Unterstützung an die Seite gestellt? Du hast es schon gesagt, das ist ja, ihr kriegt da ja viel auch von den Patienten und Patientinnen. So Mental Load ist da sicherlich eine Menge. Gibt es da wöchentliche Meetings oder wie ist das?
Also es variiert so ein bisschen. Theoretisch findet das in Kliniken konkret statt, in denen man halt dann angestellt ist. Da findet häufig zum Beispiel eine Supervision statt. Das haben wir theoretisch auch. Findet aber jetzt nicht so ausführlich statt. In anderen Kliniken kommt das noch ein bisschen mehr zu gelten. Aber bei uns ist es auch auf jeden Fall vorhanden. Sprich, da findet Supervision statt, also Gespräche mit Oberärztinnen oder mit PsychotherapeutInnen. Aber auch Intervision, also Gespräche mit Menschen, die eben gerade in einer ähnlichen Phase sind wie man selbst. Und gleichzeitig findet auch im Rahmen der Ausbildung, also bei dem Ausbildungsinstitut, wo man die Ausbildung macht, auch eben Intervisionsphasen statt, beziehungsweise es gibt auch ein Modul, das heißt Selbsterfahrung. Da geht es darum, dass man sich selbst eben kennenlernt, seine Therapeutenrolle zum Beispiel kennenlernt, andere Erfahrungen von anderen TherapeutInnen eben kennenlernt. Und im späteren Verlauf der Ausbildung hat man tatsächlich dann auch regelmäßige Einzel- beziehungsweise Gruppensupervision. Das heißt, man wird da doch schon ganz gut, finde ich, irgendwie auch in die Hand genommen.
Ja, klingt echt danach sehr gut. Ich hatte Schlimmeres befürchtet, ehrlich gesagt. Das klingt gut aufgestellt.
So. Ja, total. Ja. Finde ich auch.
Was hat dich denn zur Psychologie gebracht eigentlich?
Das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Ich glaube, es gab jetzt nicht so den einen auslösenden Moment. Aber ich kann schon sagen, dass ich irgendwie so, ich weiß nicht, wann genau das war, vielleicht so mit 14 oder so, im Bücherregal meiner Eltern das Buch von Richard David Precht gefunden habe. Wer bin ich immer? Ja, wie viele, was zu der Zeit irgendwie total der Bestseller war und schon weiter ein Bestseller ist. Und das war so mein erster Kontakt auch zu so ein bisschen in Richtung Sachliteratur. Davor habe ich nur so irgendwie Romane oder so gelesen. Und ich fand das irgendwie total spannend, mir da mal Gedanken drüber zu machen, weil das Buch hat ja schon auch so teilweise psychologische Inhalte, so in Richtung freier Wille etc., was so an der Grenze zwischen Philosophie und Psychologie ist. Und ich fand das irgendwie total interessant, weil ich habe mir solche Gedanken davor noch nie gemacht. Ich meine, in dem Alter macht man es auch eher weniger. Durch das Buch dann aber eben schon. Und darauf aufbauend habe ich mir dann auch weitere Bücher gekauft, die ich irgendwie in die Richtung spannend fand. Und so hat sich irgendwie zunehmend mein Interesse so für Psychologie bestärkt. Und das dann auch zunehmend, sodass ich tatsächlich dann auch in der Oberstufe die Schule extra gewechselt habe, um einen Schwerpunkt Pädagogik und Psychologie in meinem Abitur zu wählen. Und das wiederum hat mich dann auch wieder bestärkt, tatsächlich dann auch Psychologie zu studieren.
Okay, ey, mit 14, das ist schon echt jung. Also die anderen sortieren gerade noch ihre Actionfiguren aus und du liest Bücher über Psychologie. Auch nicht um.
Ja, ich glaube, das Buch war jetzt doch relativ zugänglich, würde ich sagen, wie es geschrieben ist. Und ich habe da jetzt auch keine komplexen Bücher gelesen, glaube ich. Es waren schon relativ praxisnahe Bücher, die man schon auch in dem Alter lesen kann. Aber ja, vielleicht hat das nicht unbedingt jeder gemacht, war sehr wahrscheinlich.
Ja, auf jeden Fall hat es dich irgendwie positiv getriggert, das Thema. Interessant. Wie würdest du denn, jetzt habe ich eingangs so eine offizielle Definition vorgelesen vom Bundesministerium, wie würdest du einen Stress definieren? Also ist natürlich eine große Frage, kann man ein Buch mitfüllen, aber jetzt so die knappe Version, bevor wir tiefer einsteigen.
Also ganz knapp würde ich sagen, Stress entsteht immer dann, wenn Anforderungen stattfinden, die uns überfordern. Das vielleicht ganz knapp.
Mhm. Ja, total gut. Also das ist auf jeden Fall ja in einem Satz eine Überforderung, was ja dann auch schon beinhaltet, dass das ganz individuell sein kann, sowohl wo es herkommt, was die Quellen sind, als auch was die Quantität angeht. Also das ist ja dann, das ist dann individuell für jede Person. Wie ist es bei dir ganz persönlich? Wie viel Stress erlebst du so? Oder hast du für dich schon irgendwie schon so viel Tools und Sensibilität entwickelt im Umgang damit? Oder wie begegnet dir so das Thema?
Mhm. Ja, sehr gute Frage. Ich würde sagen, es variiert. Also es gibt durchaus Phasen, ich glaube, es wird auch bei den meisten Menschen so sein, die stressiger sind. Und es gibt auch Phasen, die weniger stressig sind. Und ich kann schon sagen, dass auf jeden Fall während des Abiturs und auch während des Studiums auf jeden Fall häufiger Phasen waren, wo ich wirklich einen sehr hohen Stresspegel hatte, wo es auch wirklich sehr anstrengend war, das irgendwie auszuhalten. Und ich da schon gelernt habe, irgendwie da einen gewissen Umgang hinzubekommen. Zwangsläufig irgendwie auch, weil da einfach ich teilweise auch an meine Belastungsgrenzen gekommen bin. Und das hat aber auch dazu geführt, dass ich, wie du schon angesprochen hast, da irgendwie mittlerweile so für mich persönlich, und du sagst ja auch, Stress was Individuelles, und dem würde ich auch beipflichten, für mich persönlich Umgangsformen entwickelt habe, die tatsächlich aktuell zumindest so gut funktionieren, dass ich wirklich selten so ein ganz akutes, starkes Stresserleben habe, weil ich einfach relativ viel Prävention aktuell betreibe. Und sobald ich merke, dass mein Stresspegel über ein gewisses Level hinausgeht, dann da aktiv auch irgendwie gegensteuere, weil ich einfach in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht habe, dass es eben zu viel war und auch gemerkt habe, was das für Wirkung hat und dass es mir tatsächlich nicht mehr wert.
Ja, und wie gelingt dir das? Wie findet da überhaupt erstmal die Identifikation statt? Also weil oft ist es ja mal ein Gerät in Zustände dann ist man in so einem Strudel drin und ist sich eigentlich erstmal gar nicht bewusst, was die Hintergründe sind, sondern man merkt einfach nur, ich reagiere gereizter oder ich bin wütend oder wie auch immer. Wie identifizierst du das, was da gerade vor sich geht, um dann darauf reagieren zu können?
Tatsächlich genau das, was du gerade angesprochen hast. Also ich merke bei mir Stress tatsächlich dadurch, dass ich sehr viel gereizter bin und dass mich Kleinigkeiten sehr viel mehr irgendwie aus dem Konzept bringen und dass ich irgendwie ja schneller irgendwie aus meinen Routinen herausrutsche, dass ich irgendwie sehr viel dünnhütiger, empfindlicher bin, dass ich mich auch körperlich einfach irgendwie unausgeglichener fühle, schlechter fühle. Und da versuche ich auch, und da sprichst du was total Wichtiges an, das tatsächlich auch nicht übertriebenerweise, aber doch immer wieder auch zu monitoren. Also da auch ganz bewusst irgendwie täglich in mich hineinzufühlen, wie ist es eigentlich gerade, wie fühle ich mich gerade, ist es gerade wieder so eine Phase, wo tatsächlich irgendwie ich mich wieder so ein bisschen unruhig fühle, getrieben fühle, dünnhörtig fühle, empfindlicher bin. Und dann versuche ich eben entsprechend gegenzusteuern.
Und wie gehst du, genau, und wie sieht das aus, das Gegensteuern? Also wahrscheinlich abhängig davon, was die Quelle konkret ist, ne? Weil wir reden ja auch immer von Stress, so als so einen großen Begriff, aber das ist natürlich viel kleinteiliger und viel differenzierter. Wie schaust du da hin und welche Rückschlüsse kommen dann?
Ja, voll guter Punkt. Also letzten Endes kommt es natürlich immer sehr darauf an, wo kommt der Stress irgendwie her? Und dementsprechend geht es natürlich irgendwie auch immer darum zu schauen, wie kann ich diesen Stress irgendwie reduzieren? Und das kann natürlich sehr unterschiedlich aussehen. Wenn Stress auf der Arbeit ist, muss man vielleicht versuchen, zum Beispiel da aktiv zu sagen, ich bin gerade überfordert, ich würde gerne irgendwie die und die Aufgabe nicht mehr machen. Wenn Stress irgendwie in sozialen Beziehungen ist, dann eben aktiv das Gespräch suchen. Auf einer Metaebene aber, und das kann man, glaube ich, schon irgendwie auch verallgemeinern, kann man natürlich trotzdem individuell, egal welche Stresssituation es jetzt gerade im Detail ist, gewisse Strategien irgendwie anwenden, die dann helfen. Und bei mir persönlich ist es das, und das habe ich eingangs quasi auch schon geschildert, auf jeden Fall in die Natur gehen. Das mache ich sehr gerne und das versuche ich eigentlich auch täglich in mein Verhalten irgendwie mit einzubauen, dass ich versuche, so ungefähr eine halbe Stunde bis Stunde am Tag irgendwie in der Natur spazieren zu gehen, weil mich das persönlich total runterbringt, auch die Bewegung total runterbringt. Das ist auf jeden Fall was ich täglich einbaue. Daneben auch Sport, weil bei mir persönlich auf jeden Fall Bewegung total gut funktioniert und auch eben Sport gut funktioniert. Aber auch so Dinge wie Meditation, das versuche ich auch tatsächlich täglich in meine Routine irgendwie einzubauen, weil ich schon auch merke, dass neben dem Sport, der eine ausgleichende Wirkung haben kann, im Sinne dessen, dass auf einer biologischen Ebene eben Cortisol und so weiter halt die Ausschüttung besser reguliert wird, dass gleichzeitig eben auch aktive oder eher andersrum passive Techniken, wie zum Beispiel eine Meditation, auch total guten Ausgleich zu dem sonst recht stressigen und auch sehr beschleunigten Alltag für mich auf jeden Fall bieten, wo ich wirklich mal zur Ruhe komme, wirklich mal Reize reduziere und wirklich mal auch in mich höre, was ist da irgendwie gerade.
Ja. Und wie ist denn, also ist denn Stress auch per se was Schlechtes? Also ich habe es am Anfang gesagt, ne, weil Stress denkt jeder so, ja, auf jeden Fall Stress vermeiden und wir wollen alle stressfrei sein und so. Aber ist das tatsächlich so oder was ist die evolutionäre Geschichte von Stress? Ist es, ich erlebe manchmal Stress schon als einen guten Motivator, so ein bisschen mag ich das, so eine leichte Anspannung oder wenn ich bin ja Freiberufler, wenn ich eine Abgabe habe, dann finde ich das irgendwie schon auch gut, weil es mir so einen angenehmen Druck macht. Also ist es so eindeutig, Stress ist schlecht?
Nee, würde ich nicht sagen. Und da sprichst du eine Erfahrung an, die ich total teile. Also ich mag das irgendwie auch so ganz leicht zumindest, irgendwie so einen gewissen Reiz zu haben, irgendwas zu tun. Und tatsächlich ist es schon so laut Definition, dass Stress per se nicht schlecht ist, sondern man differenziert zwischen Eustress und Distress, also dem guten Stress in Anführungszeichen und dem schlechten Stress in Anführungszeichen. Und das bedeutet, dass tatsächlich so ein geringes Stresslevel über eine kurze Zeit tendenziell auch positive Effekte haben kann, im Sinne von, du hast es angesprochen, die eigene Motivation erhöhen, dazu führen, dass wir bestimmte Aufgaben vielleicht erledigen, die uns selbst wichtig sind, die für unsere Selbstwirksamkeit, für unseren Selbstwert wichtig sind. Das heißt, das sind schon auch alles Punkte, die durchaus auch für uns förderlich sein können und die uns auch darum bestärken, einfach uns wohlzufühlen. Gleichzeitig gibt es eben auch die andere Seite und die wird durchaus häufiger auch thematisiert, beziehungsweise ist in den meisten Fällen auch sehr viel weiter und stärker ausgeprägt ist eben der Distress, also der Stress oder das Stresslevel, was sozusagen über unser Anforderungsniveau weitaus hinausgeht, das uns überfordert und das dann eben auch über einen längeren Zeitraum. Und da kann man ganz klar sagen, das hat nur negative Konsequenzen für uns selbst und auch für unseren Körper.
Okay, also die Qualität und die, naja, oder ja, die Stärke und die Dauer dann quasi. Was sind denn die Indikatoren? Also wie kann ich dann, ab wann wird denn Stress gefährlich zum Beispiel? Also das ist ja, an irgendwas müsste ich es ja irgendwie festmachen, im besten Falle, da ich merke so, oh, so ein bisschen fand ich gut, aber jetzt wird es gerade zu viel. Wie so ein, also nicht so ein Indikator auf der Apple Watch oder keine Ahnung.
Ja, das wäre total schön, ne? Hätten wir das, ja. Hätten wir so einen ganz klaren Cut-off, wo wir sagen, ah, jetzt ist zu viel, jetzt muss ich irgendwie gegenregulieren. Mhm. Und genau das gibt es leider halt nicht. Na, das muss man ja ganz klar so sagen. Es gibt keinen klaren Cut-off. Was man aber sagen kann, wenn tatsächlich eben ein relativ hohes Stresslevel über einen relativ langen Zeitraum besteht, ist das grundlegend erstmal ungesund. Das kann man so sagen. Und das wird man auch früher oder später eben merken. Manche merken das vielleicht eher psychisch, dass sie eben schlechter gelaunt sind, gereizter sind. Andere merken das vielleicht eher psychosomatisch, also eher durch Bauchschmerzen, durch Kopfschmerzen, durch Gelenkschmerzen etc. Und ich glaube, da ist es einfach wichtig, dass man nicht darauf wartet, bis irgendwann der Punkt kommt, wo es einfach nicht mehr geht. Und das haben leider viele Menschen, die dann tatsächlich so einen einschneidenden Punkt haben, dass sie zum Beispiel dann eine Depression entwickeln, eine Angststörung entwickeln oder aber auch somatische bzw. körperliche Erkrankungen entwickeln. Und da kann man ganz klar sagen, da war das Stresslevel zu hoch. Da hat man diesen klaren Cut-off. Aber genau da will man ja eigentlich nicht hinkommen, sondern man sollte früher für sich sozusagen einen eigenen Cut-off irgendwie festsetzen und früher sozusagen präventiv schauen, dass man dann eben entsprechend auch gegenreguliert, damit eben solche Erkrankungen nicht eintreten.
Okay, gut. Also bei der Dauer zum Beispiel geht es ja auch ganz gut, finde ich. Also wenn ich jetzt beispielsweise sage, so ein Abnahmetermin tut mir ganz gut, weil ich mag das, wenn da so der leichte Druck da ist, wenn dann aber ein Abgabetermin den nächsten jagt und ich permanent in dem Zustand bin, dann kann ich mir schon denken, über einen langen Zeitraum kann es dann irgendwie auch nicht gesund sein. So, da kann ich es ja, glaube ich, ganz gut steuern, würde ich jetzt sagen.
Stimmt, ja, ist ein guter Punkt. Und ich glaube auch da, sich sozusagen bewusst zu machen, dass eben stressige Phasen auch tendenziell zu unserem modernen Leben irgendwie dazugehören, dass sie auch dazugehören dürfen in Teilen, dass es zum Beispiel teilweise Deadlines gibt oder zum Beispiel Klausurenphasen gibt, je nachdem, dass man dann aber auch schaut, was mache ich danach, ne? Und dass man dann vielleicht nicht direkt weitermacht und direkt sozusagen wieder in die nächste stressige Phase geht, sondern dann vielleicht aktiv versucht, erstmal zur Ruhe zu kommen, ne? Urlaub zu machen, runterzukommen. Ich glaube, das kann total hilfreich sein. Ist natürlich auch wieder sehr individuell, aber bewusst sozusagen zu schauen, ein Wechsel zwischen stressigen und dann aber auch Entspannungsphasen.
Okay. Und jetzt beschäftigst du dich ja auch viel mit der Rolle der Gesellschaft, sowohl für unsere Wahrnehmung von Stress als auch für die Rolle bei der Entstehung von individuellem Stress. Was hat es denn damit auf sich? Wie kann ich mir das vorstellen? Weil jetzt würde ich so sagen, naja, das ist ja total individuell und eben auch individuell geprägt, wie viel ich mir zumuten mag oder ja, wie viel für mich noch irgendwie gesund ist und wann es ungesund wird. Das ist bei dir anders als bei mir und so weiter. Aber was hat es denn mit der gesamten Gesellschaft auf sich?
Ja, ich finde, das ist ein total wichtiger Punkt und da merkt man vielleicht auch mein Interesse irgendwie auch so für philosophische beziehungsweise soziologische Konzepte, weil ich auch glaube, da ist so eine klare Trennung zu psychologischen Konzepten gar nicht so gut möglich, weil aus meiner Perspektive und auch aus der Perspektive von vielen anderen kann man natürlich schon sagen, es gibt das Individuum, aber dieses Individuum lebt ja nicht losgelöst. Wir sind keine Einsiedler, wir sind eben soziale Wesen, die in der Gesellschaft eingebunden sind. Und wir alle haben eine Form von Sozialisation durchlaufen. Das heißt, wir haben bestimmte kulturelle Werte in uns aufgenommen. Wir wurden bestimmte Rollen auch hineingedrückt durch unsere Sozialisation, durch Erziehung etc. Und insofern fällt es natürlich dann auch schwer zu sagen, wenn man jetzt bestimmte eigene Motive hat, wie zum Beispiel, ich möchte besonders erfolgreich sein, ich möchte besonders viel Geld verdienen, ich möchte besonders viel Anerkennung haben, fällt es schwer zu sagen, das kommt nur von innen. Das möchte diese Person sozusagen nur aus einer intrinsischen Perspektive heraus. Sondern es liegt dann eben auch relativ nahe zu sagen, dass wir diese Person auch als Motiv haben auf Basis von bestimmten erlernten sozialen Werten, die eben unsere Gesellschaft vorherrschen. Und daran, finde ich, sieht man relativ gut, wie halt auch die eigene psychische Konstitution, die eigenen Motive, die man so hat, die eigenen Bedürfnisse auch mit gesellschaftlichen Strukturen eben verwoben sind. Und da ist, glaube ich, dann auch wichtig, sich bewusst zu werden, welche Narrative, welche Ideen von Leistung, von Erfolg herrschen in unserer Gesellschaft vor. Inwiefern habe ich die in mich integriert und inwiefern beeinflussen die mein eigenes Verhalten und damit auch gegebenenfalls mein Stresserleben?
Okay, also genau, zu so einem Begriff wie Leistungsgesellschaft oder so, klar, da habe ich so sofort Vorstellung, dass jetzt wir leben in einer Gesellschaft, die man durchaus als Leistungsgesellschaft beschreiben kann und wo wahrscheinlich fast jedes Individuum das Gefühl hat, daran wird mein Wert bemessen. Also wir kriegen es auch gerade viel zu hören. Da wird von faulen Menschen gesprochen und offenbar wird dann der Wert von Menschen daran bemessen, wie viel sie vermeintlich leisten. In der Regel ist denn da eigentlich nur der Blick gerichtet auf eine wirtschaftliche Leistung, aber nicht auf Care-Arbeit oder nicht auf andere Bereiche. Da kann ich was mit anfangen, aber kannst du ein Beispiel bringen, wie sich das in der individuellen Herkunft zum Beispiel wiederfindet?
Was genau meinst du an der Stelle mit individueller Herkunft?
Weil du meintest, dass es dann halt eben abhängig von der eigenen Herkunft, dass das dann eben auch eine Rolle spielt. Also das geht dann in Richtung Klassismus oder?
Ja, das ist natürlich noch eine weitere Komponente, die du da ansprichst. Also grundsätzlich werden wir natürlich erstmal gesamtgesellschaftlich sozialisiert. Wie du es schon angesprochen hast, ein Punkt, wie man unsere Gesellschaft beschreiben kann, ist eben eine Leistungsgesellschaft. Also wir definieren häufig unseren Selbstwert, unsere Identität eben über Leistung, was natürlich einen Einfluss darauf hat, wie wir uns selbst irgendwie wahrnehmen und wie wir auch unseren Selbstwert irgendwie aufrechterhalten wollen. Und gleichzeitig, wie du schon ansprichst, spielen natürlich auch andere Ismen eine Rolle. Also mit Ismen meine ich so Dinge wie, wie du schon angesprochen hast, Klassismus, also die Diskriminierung von Menschen mit einem geringen sozioökonomischen Status, also wenig Einkommen, wenig Status, wenig Ansehen, oder auch Rassismus, Sexismus, Ableismus etc. Also diese ganzen Ismen, die da eine Rolle spielen, ne? Weil es gibt ja schon einfach auch unterschiedliche Dimensionen, wo man Menschen letzten Endes irgendwie einordnen kann. Und die muss man natürlich auch nochmal untereinander verstrickt sehen. Es können Menschen auch in unterschiedlichen Ismen sozusagen davon betroffen sein. Dann spricht man von einer intersektionalen Verknüpfung. Und das alles hat natürlich auch wiederum Einfluss darauf, wie wir uns selbst wahrnehmen, wie wir von anderen wahrgenommen werden, wie diese Menschen sich uns gegenüber verhalten, was das wiederum mit uns macht. Typisches Beispiel sind da zum Beispiel Menschen, die auf der Straße leben, die keine eigene Wohnung haben. Die werden tendenziell in unserer Gesellschaft eben geringschätzig behandelt beziehungsweise auch bewertet. Und das merken diese Menschen auch. Und diese Menschen haben tendenziell auch höhere zum Beispiel Depressionswerte. Und da sieht man ja schon relativ, von Kausalität würde ich hier nicht sprechen, aber sieht hier schon eine Verknüpfung ein Stück weit, also eine Korrelation, einen Zusammenhang. Und solche Mechanismen, die sind mir eben wichtig auch zu betonen. Die spielen eben auch eine Rolle dafür, wie wir uns selbst wahrnehmen und was für einen Stress wir uns machen, beziehungsweise was für einen Stress uns auch gemacht wird.
Okay, ja, lass uns das vielleicht noch konkreter benennen. Das heißt, wenn ich jetzt mal ganz so beim Thema Klassismus bleibe, das heißt, wenn ich in Wohlstand hineingeboren werde, dann begegnen mir weniger Stressoren in meinem Leben, als wenn ich beispielsweise in Armut hineingeboren werde, einfach weil natürlich irgendwie ganz, ganz pragmatische Lebensumstände ganz, ganz anders sind. Also ich muss mich mehr anstrengen, um meine Miete zu bezahlen, ich muss mehr und so weiter. Sind das dann so die Lebensumstände, die du meinst?
Genau, das könnte man so sagen. Also wenn wir bei der Kategorie Klassismus sind, ist das auf jeden Fall so. Und das zeigt sich letzten Endes auch in ganz unterschiedlichen Gesundheitsdaten, dass zum Beispiel, wenn wir uns Depressionen angucken, Menschen mit einem eher höheren sozioökonomischen Status, also mit mehr Einkommen, mit mehr Ansehen und so weiter, tendenziell weniger oft von Depressionen betroffen sind und das auch über beide Geschlechter hinweg. Und entsprechend Menschen, die halt eher sozusagen klassistisch diskriminiert werden, also eher in Armut leben, häufiger zum Beispiel von Depressionen betroffen sind. Und Gründe dafür sind eben unter anderem auch, dass da einfach deutlich mehr Stressoren vorliegen, die natürlich auch eben gesellschaftlich beeinflusst sind, dadurch, dass wir eben Ungleichheitsverhältnisse haben, die eben auch dazu führen, dass Menschen einfach ja unterschiedlichen Stressoren sowohl allein von rein materiellen Dingen ausgeliefert sind, aber gleichzeitig auch durch eine soziale Diskriminierung, die da stattfindet. Und man kann auch ganz grundsätzlich sagen, jetzt über Klassismus hinaus, dass sogenannter Minoritätenstress, also Stress, den Menschen erfahren, die sozusagen einer Minorität angehören, also einer Subgruppe innerhalb einer Gesellschaft, die sich eben, die halt sozusagen ja eine Minorität letzten Endes abbildet, dass die halt auch mehr Stress eben zum Beispiel in Form von Ausgrenzung erfahren.
Okay, krass. Das heißt, das, was wir gerade so umrissen haben, das lässt sich eigentlich alle auf alle Minoritäten und auf alle marginalisierten Gruppen übertragen.
Ja, absolut.
Okay, krass. Was machen wir denn da, Luca?
Ja, das ist so ein bisschen die Wunderfrage, ne? Was machen wir da? Also genau darauf versuche ich so ein bisschen einzugehen und da auch mögliche Lösungen irgendwie abzubilden. Und was mir persönlich irgendwie wichtig ist, dass wir nicht dahin übergehen zu sagen, diese Personen, die diesen Minoritätenstress erleben, die sollten sich einfach mal ein bisschen mehr zusammenreißen. Die sollten einfach mal mehr schauen, dass sie mehr Leistung erbringen, dass sie besser mit ihrem Stress klarkommen, dass sie bessere Techniken erlernen, dass sie mehr Resilienz erlernen, weil genau da finden solche Narrative, solche Vorstellungen wieder statt, die eben auch in unserer Leistungsgesellschaft stattfinden. Also diese Verschiebung von eigentlich strukturellen Problemen aufs Individuum. Also werden Probleme individualisiert. Und da finde ich wichtig zu sagen, das ist nur ein halber Teil der Wahrheit. Natürlich ist es auch wichtig, dass Individuen Stresssysteme entwickeln, einen Umgang mit Stress entwickeln, eigene Skills erlernen. Aber es ist eben auch wichtig, sich strukturelle Dinge anzuschauen, strukturelle Veränderungen anzustoßen. Soll ich da noch konkreter werden?
Total gerne. Also genau, gerade was, weißt du, wir sitzen uns hier gegenüber und sind zwei weiße männliche Dudes. So, ja. Wir sind da echt ganz gut, kommen wir davon, würde ich sagen. Und da noch mehr Verständnis für zu bekommen, was die, auch die Mehrheitsgesellschaft halt eben mitbringen sollte und was für Veränderungen notwendig sind. Gerne, geh da noch ein bisschen ins Detail.
Ja, genau. Also ich glaube, da sprichst du was total Wichtiges an. Also so sich zum einen erstmal dieser Zusammenhänge bewusst zu sein und sich zum Beispiel auch seine eigenen Privilegien bewusst zu sein, wie du es jetzt gerade angesprochen hast. Weil ich glaube, das kann dazu beitragen, dass man erstmal merkt, was man auch zum Teil eben für Vorteile gegenüber anderen Menschen hat. Und meine Hoffnung ist da so ein bisschen, dass das auch die eigene Empathie schärft. Und ich glaube, das ist auch was gesamtgesellschaftlich wichtig wäre, dass wir einfach auch empathischer unseren Mitmenschen gegenüber uns verhalten und gleichzeitig halt auch mitfühlen, damit unsere Mitmenschen sind und grundsätzlich sensibler irgendwie sind und schauen, dass wir auch alle gemeinsam sozusagen mitnehmen. Weil letzten Endes eben dieser Minoritätenstress ja bedeutet, dass halt gewisse Gruppen eben ausgeschlossen werden. Und wenn wir sozusagen versuchen, unser Mitgefühl zu schärfen, hoffe ich, dass es zum einen dazu führt, dass wir alle einfach ein bisschen mehr versuchen, dass alle zusammen eben in die positive Richtung irgendwie sich entwickeln. Und ganz konkret, glaube ich, kann dabei helfen, dass wir auch versuchen, sozusagen kollektiver uns auch zum Teil zu organisieren. Also ich glaube, da kann es hilfreich sein, dass man gewisse Missstände eben auch aufzeigt, dass wir demonstrieren bei gewissen Themen, dass wir uns aber auch vernetzen, dass wir Initiativen bilden, die zum einen auch stärkend für die einzelnen Individuen wirken, die gleichzeitig aber auch gewisse Strukturreformationen im besten Fall anstoßen können, im großen Stil dann entsprechend auch. Gleichzeitig eben auch versuchen, sozusagen unsere Umgebung, unsere Gesellschaft ein Stück weit irgendwie umzustrukturieren. Das ist natürlich eine ganz große Aufgabe. Aber ich glaube, wenn wir uns auch zunehmend bewusst werden, unter welchen Bedingungen wir da irgendwie auch alle leben, also zum einen so dieses sehr beschleunigte Leben, dieses sehr reizüberflutete Leben, dann wird das schon früher oder später dazu führen, dass wir ja hoffentlich auch versuchen, sozusagen das vielleicht auch gesamtgesellschaftlich irgendwie anders zu gestalten und da neue Wege irgendwie zu gehen und vielleicht auch mehr Ruhe einzubauen, diese Narrative zu hinterfragen von es muss immer höher, schneller weitergehen, mehr Ruhe irgendwie zuzulassen, soziale Räume zu schaffen, Natur zu fördern, auch innerhalb von Städten, Städte insgesamt ruhiger zu gestalten. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Ebenen, glaube ich, auf denen man letzten Endes irgendwie auch ansetzen kann.
Okay, ich begrüße deinen zuversichtlichen Blick in die Zukunft und das, also ich glaube da auch daran, dass sich das einfach als Notwendigkeit durchsetzen wird, auch wenn wir aktuell, würde ich sagen, in unseren Zeiten befinden, wo vieles von dem, was für mich einfach empfunden, ein gesellschaftlicher Fortschritt ist, dann als Wokeism irgendwie geframed und negativ geframed wird, obwohl ich denke, ich glaube da profitiert die gesamte Gesellschaft von. Ich glaube, dass der wichtigste Schritt ist, die von dir angesprochenen Minoritäten an Entscheiderpositionen zu bringen, damit es einfach eben mitgedacht wird, ne? Und damit wir halt eben als kollektive Entscheidung halt eben auch alle Personen inkludieren, die Teil der Gesellschaft sind, auch wenn sie einen geringeren Anteil haben als manche andere.
So. Ja, da bin ich total deiner Meinung. Und ich glaube, da sprichst du auch was sehr Wichtiges an, dass natürlich bei solchen Prozessen wichtig ist, dass eben genau solche Personen eben auch eine Stimme bekommen. So, und letzten Endes sprechen wir weiterhin eben als zwei weiße männliche Personen darüber und dabei kann es natürlich nicht bleiben, sondern es ist wichtig, dass alle Personen irgendwie gemeinsam Mitspracherecht haben und dass wir eben gemeinsam schauen, da Wege zu gehen, die für alle eben auch gangbar sind.
Ja. Hast du so ein paar, so deine Top 5 der guten Handlungsanweisungen? So was gerade im Blick auf so die Prophylaxe, also zu sagen, hey, nicht zu warten, bis ich merke, boah, jetzt habe ich hier schon körperliche Auswirkungen von Stressoren. sondern ich kann schon vorsorgen. Und ich meine damit nicht ein völlig stressfreies Leben, weil das merke ich, habe ich ja auch schon gesagt, das merke ich halt auch immer wieder, wenn ich mal so eine Phase habe, wo ich sage so, Mensch, Moment, ist echt alles so stressfrei und entspannt, dann ist mir das manchmal auch fast ein bisschen langweilig. Aber so ein bisschen was, wo man sagt, so hey, so kann man Vorsorge treffen. Du hast schon gesagt, für dich ist es die Natur ganz stark. Oder hast du da irgendwie noch so weitere Sachen, wo du sagst, so hey, das kann ich irgendwie der Community mal mitgeben. Das sind irgendwie ein paar Punkte. Hab da mal ein Auge drauf. Oder vielleicht ist das was für euch.
Ja, mal schauen, ob ich jetzt so 5 Tipps konkret aus dem Stegreif hinbekomme, aber ich versuche mal mein Bestes. Also zum einen, was mir persönlich total hilft, ist tatsächlich feste Routinen zu haben, die sozusagen ein stressfreieres Leben ermöglichen. Das bedeutet für mich zum einen, feste Routinen hinsichtlich Uhrzeiten zu haben, feste Routinen hinsichtlich Ernährung zu haben. Also da halte ich es eigentlich immer relativ gleich. Das mögen andere vielleicht nicht so gerne, die mögen ein bisschen mehr Abwechslung. Mir persönlich hilft das total und das ist letzten Endes auch daran begründet, dass vor allem so eine Entscheidungserschöpfung, die auftreten kann, wenn wir täglich ganz viele kleine Entscheidungen treffen müssen, eben auch zu einem Stresslevel beitragen kann. Und insofern kann ich wirklich nur dazu raten, das ist auch meine ganz persönliche Erfahrung, einfach gewisse Routinen einzubauen, wo einfach solche Entscheidungen nicht täglich getroffen werden müssen, sondern wo man einfach sozusagen mit dem Flow einfach macht. So, das hilft mir persönlich total. Und darauf aufbauend auch dieser Punkt, dass man sozusagen schon präventiv schaut, dass man eben sein Stresslevel möglichst gering hält und nicht erst dann beginnt gegenzusteuern, wenn sozusagen schon fast zu spät ist, bedeutet für mich auch, und das habe ich auch schon ein bisschen angedeutet, eben bestimmte Phasen am Tag zu haben, wo ich bewusst auch irgendwie zur Ruhe komme. Also wo ich dann auch wirklich versuche, mal ganz konkret irgendwie abzuschalten. Eben zum Beispiel in der Natur, wo ich dann auch mal versuche, keine Musik zu hören, keinen Podcast zu hören, sondern wirklich einfach mal diese Stille irgendwie auch auszuhalten und wirklich mal irgendwie auch runterzukommen und ganz bewusst solche Ruhephasen auch in den Alltag einzubauen, weil ich persönlich bei mir merke, dass solche Phasen, wo ich dann zum Beispiel auch einfach mal irgendwie auf dem Sofa sitze und wirklich mal gar nichts mache, zum einen total anstrengend sind, weil sie auch bedeuten, dass man dann erst merkt, was eigentlich gerade los ist, weil wir sonst ja eben im Kopf irgendwie die ganze Zeit bei irgendwelchen konkreten Tätigkeiten sind und das vielleicht gar nicht so spüren. Und wenn wir dann mal da sitzen und einfach mal merken, was ist gerade eigentlich so los und dann das mal spüren, ist das total unangenehm. Und ich glaube, ich kenne es auf jeden Fall von mir persönlich, ich versuche sowas deswegen auch zu vermeiden und finde solche ruhigen Phasen dann teilweise auch ein bisschen anstrengend, weil man dann eben auch merkt, dass ich gerade vielleicht auch ein bisschen gestresst bin. Aber gerade das dann auszuhalten und gerade dann diese Reize einfach mal auch so durchzuspüren und mit sich selbst einfach auch mehr in Verbundenheit zu treten und so ein Körpergefühl zu entwickeln, was eben zum Beispiel auch durch Sport, durch Yoga, insbesondere aus meiner Perspektive irgendwie hergestellt werden kann, hilft total, finde ich, sozusagen auch einfach ein höheres Bewusstsein einfach für das eigene Stresslevel irgendwie herzustellen. Und dann kann man eben entsprechend auch adäquat darauf reagieren. Und vielleicht noch ein weiterer und letzter Tipp, was ich persönlich als total wertvoll empfinde, ist einfach auch ein stabiles soziales Netz zu haben. Im Sinne von Freundschaften, Partnerschaften, Familie und das auch aktiv zu pflegen. Weil ich schon auch das Gefühl habe, dass einfach unsere Arbeitswelt häufig eben solche Aspekte dann doch eher ausgeklammert werden, dass es dann doch irgendwie, und das kann ich total nachvollziehen, am Abend irgendwie doch zu anstrengend ist, jetzt nochmal irgendwie rauszugehen, sich zu verabreden, und dass man eigentlich lieber irgendwie, einfach nichts machen möchte, irgendwie YouTube, Netflix, wie auch immer gucken möchte. Aber ich glaube, es ist total wichtig, dass man einfach ein stabiles Netz auch weiterhin aufrechterhält, hat, sich regelmäßig trifft, sich austauscht, gemeinsam vielleicht auch schaut, wo sind deine Stressbelastungen, wie kann ich dir gerade dabei helfen, dass man da auch wieder diese kollektiven Perspektiven irgendwie mit einbindet. Das hilft mir persönlich total, um auch einfach mich so getragen zu fühlen durch irgendwie meine eigene Community. Mhm.
Ja gut, vielen Dank. Sehr gut, da der zweite Punkt. Da triffst du echt was. Ich hatte neulich einen Moment, wo ich festgestellt habe, wow, ich habe Schwierigkeiten, das Buch konsequent zu lesen. Und wie oft ich rausgeworfen wurde beim Lesen und dachte, na, kurz mal das Handy in die Hand. So, nur mal ganz kurz gucken. Und dann so, das kann ja jetzt nicht sein, dass du es nicht schaffst, konsequent einfach dieses Buch zu lesen oder womöglich da zu sein und wie du gesagt hast, gar nichts zu machen. ich glaube, dass man Dinge tatsächlich auch halt verlernen kann und sich dann wieder ja, eben aneignen muss und das auch richtig ein bisschen üben muss, so wie man ja auch meditieren üben muss. Das passiert ja auch, geht ja auch nicht so einfach mal. So, und das fand ich, hat mich bei mir selber ein bisschen erschrocken und das, obwohl ich, also ich glaube, meine Screen Time, meine tägliche ist unter dem Durchschnitt meines Umfeldes. Und trotzdem war das so, dass ich gemerkt habe, wow, ich habe Konzentrationsschwierigkeiten, mich einfach nur auf eine Sache einzulassen, geschweige denn halt eben gar nichts zu tun. Das bringt mich auch nochmal zu so einem Punkt, inwiefern du hast ja eben, habe ich eingangs gesagt, du bist auf Instagram aktiv. Ist das, empfindest du es auch ein Stück weit als eine Ambivalenz? Weil natürlich soziale Medien ja, ich glaube, für viele Menschen schon auch ein Stressor sind.
Mhm. Ja, ich habe es eine Zeit lang so empfunden, insbesondere so in der Anfangszeit, weil ich tatsächlich sehr viel dann auf Instagram rumgehangen habe und ich gemerkt habe, das stresst mich total. Alle 5 Minuten, wie du es gerade beschrieben hast, irgendwie diese App hineinzugehen, die ganze Zeit irgendwie abgelenkt zu sein, meinen Fokus gar nicht mal so richtig irgendwie auf meinen anderen Tätigkeiten zu halten, sondern irgendwie, wie gesagt, immer wieder in diese App hineinzugehen, hat mich persönlich total gestresst. Und das hat mich dazu gebracht, die Konsequenz zu ziehen, tatsächlich nur noch 2-mal am Tag soziale Medien zu nutzen. Also ich mache es persönlich einmal mittags, einmal abends. Und das funktioniert für mich persönlich total gut, weil ich dann diese festen Zeiten habe und auch diese fest eingeplanten Dopamin-Kicks. Das klingt blöd, aber das hilft mir persönlich total, weil es schon so ist, dass ich weiß, wenn ich dann diese Apps öffne, ich werde irgendwie eine Form von Belohnung bekommen. Da findet eine Dopaminausschüttung statt. Und so funktionieren ja soziale Medien letzten Endes auch, dass wir die deswegen nutzen, weil die uns gute Gefühle machen. Und das ganz bewusst zu nutzen, kann aber total hilfreich sein, sozusagen, da bewusst sozusagen Zeiten zu haben, wo man sich so diese guten Gefühle irgendwie verschafft. Und ich glaube, das habe ich persönlich selbst erlebt, das kann eben auch schnell ausarten, wenn man das eben alle 5 Minuten zum Beispiel macht, weil dann die ganze Zeit diese Dopaminkicks da sind. Und was kommt nach einem Dopaminkick? Das Tief. So, und dementsprechend fühlen wir uns dann auch relativ unbalanciert ein Stück weit. Und ich glaube, da insbesondere solche Mechanismen zu etablieren, dass man bewusst mal auch so ein Dopaminfasten macht, im Sinne von nicht die ganze Zeit auf diesen Apps zu sein, zum Beispiel zu meditieren, da hast du was total Gutes angesprochen, weil genau da findet sowas statt, wo man wirklich mal diese Highs nicht hat, diese Dopamin-Highs, und wirklich mal aushält, dass jetzt gerade nichts stattfindet. Aber man muss auch sagen, und das ist auch mit Studien nachgewiesen, dass es auch sehr auf die Nutzung von Social Media ankommt. Und da merke ich mir bei mir persönlich, dass die aktive Nutzung eher positive Effekte hat. Also es führt eher dazu, dass ich eben mich als selbstwirksam erlebe, dass ich einen kreativen Ausdruck habe und dementsprechend da sehr viel rausziehe. Und gleichzeitig eine passive Nutzung, ein höherer Konsum eben eher negative Effekte hat. Und das versuche ich möglichst zu vermeiden und eben möglichst wenig zu konsumieren. Und so funktioniert tatsächlich der Umgang mit Social Media für mich eigentlich ganz gut. Und deswegen habe ich tatsächlich aktuell nicht so einen sehr ambivalenten, sondern eher einen positiven Umgang damit, weil ich auch einfach zum Beispiel viele Menschen darüber kennenlerne, die total tolle Ideen haben, total tolle Menschen sind.
Ja, klingt gut. Klingt erstens sehr diszipliniert. So, wenn dir das so gut gelingt, einmal mittags, einmal abends. Ich mag das sehr gern, dieses Bild von ja, mach es dir zunutze. Also das, was uns daran so abhängig macht, ja, in kleinen Portionen für sich zu nutzen, das finde ich sehr gut. Und Dopaminfasten ist ein sehr, sehr schöner Begriff. Und eigentlich leuchtet es ja auch ein, wenn ich was dauerhaft habe, dann hast du natürlich irgendwie auch einen Abnutzungseffekt und einen schnelleren schädlichen Effekt. Wie fast alle Dinge ist es eine Frage der Portionierung, ist eine Frage der Quantität. Es gibt ja auch ganz tolle Lebensmittel, die in großen Mengen giftig sind, aber in kleinen Mengen total lecker.
Ja, schöne Metapher. Ja.
Ja, total gut. Luca, vielen Dank. So für den Einblick in das, womit du dich da beschäftigst, in deine Gedankenwelt. Hörst du gerne Musik?
Ja, absolut.
Bist du musikaffin? Mhm. So, wir haben ja unsere Kopfsalat-Playlist auf Spotify, wo wir bei jeder Folge neue Songs draufpacken. Und hast du uns einen Song für mitgebracht?
Also ich höre aktuell gerne und auch schon eigentlich relativ lange The Sun von MYD. Ich hoffe, man spricht ihn so aus, also MYD. Das ist so ein bisschen Richtung Indie, aber auch Electronic und versprüht, finde ich, so einen sehr ja, entspannten Urlaubsvibe. Finde ich sehr angenehm.
Okay, ja, passt ja noch. Noch haben wir so, naja, mal Regen, aber zwischendurch irgendwie auch Sonne. Ich hoffe, das ist bei der Veröffentlichung dieses Podcasts auch immer noch so. Wenn nicht, kann die Musik ja auch dabei helfen, einem die Sonne ins Herz zu tragen, auch wenn sie draußen vielleicht gar nicht stattfindet. Klingt spannend. Kenne ich überhaupt nicht, noch überhaupt nichts von gehört und werde ich mir gleich anhören. Und ich habe ausnahmsweise auch mal was, wo ich eigentlich noch gar keinen großen Bezug zu habe, sondern was ich ganz, ganz frisch entdeckt habe, ein Solokünstler aus Belgien und der heißt Dressed Like Boys, also gekleidet wie Jungs. Und der Song heißt Pinnacles. Und das ist ganz geschmeidige, schöne, einlullende, weiche Musik, die ganz, ganz stark an Elton John erinnert, an John Lennon, ist auch Sufjan Stevens ist da auch mit drin, würde ich sagen. Also die Assoziationen sind sehr eindeutig, die man da hat, aber nicht auf diese unangenehme Art und Weise. Manchmal denkt man ja dann so, na, das habe ich schon tausendmal gehört, sondern es ist so eine gute Adaption und Transformation in was anderes. Es hat mich sehr, sehr angesprochen. Manche kennen vielleicht die Single Lies, die ist, glaube ich, ein bisschen bekannter. Aber ich habe mir den Song Pinnacles gegriffen, ohne übrigens zu wissen, was da inhaltlich, textlich passiert. Es ging mir nur um die Sanftheit der Musik.
Ja, so. Spannend, da will ich auf jeden Fall mal reinhören.
Hört sich ja, gut da haben an. Wir vielleicht beide irgendwie gegenseitig uns was Neues präsentiert, was uns inspiriert. Luca, vielen Dank für deine Zeit nochmal. Danke, dass du das alles mit uns geteilt hast. Und ich würde sagen, uns bleibt jetzt eigentlich nur noch eins zu sagen.
Tschüss. Tschüss.
Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zur Hausärztin oder zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben auf frnd.de. Dort könnt ihr den Verein und damit auch diesen Podcast mit Spenden unterstützen. Diese Staffel von Kopfsalat wird als Projekt der Deutschen Depressionsliga e.V. im Rahmen der Selbsthilfeförderung durch die DAK Gesundheit gefördert. Kopfsalat gibt's überall, wo es Podcasts gibt und auf der Homepage von Freunde fürs Leben unter frnd.de/podcast.
Was glaubt ihr denn, was ihr seid? Verdammt nochmal! Verrückt oder sowas? Ihr seid es nicht!
Kopfsalat. Der Freunde fürs Leben Podcast.